Ich hatte immer gewünscht, die Arbeiter einmal in ihren Wohnungen beobachten zu können. Das wollte aber lange Zeit nicht gelingen. Die Leute sind zu argwöhnisch, namentlich gegen Fremde, und nichts scheuen sie mehr, als wenn man sich um ihre häuslichen Angelegenheiten kümmert. Ein Glas Ale und eine Pfeife tun indes Wunderdinge, und wenn man beides mit ihren Genossen hat, so werden sie sehr zutraulich. Der Dr. Mac musste damals wieder behilflich sein. Er brachte mir eine sehr feierliche Miene bei und brauchte mich bei einer Runde durch wenigstens 30 Arbeiterwohnungen als Gehilfen. Ich muss indes bemerken, dass die Zeit, in der wir die Besuche machten, eine sehr günstige war. Die Arbeiter der Worsted-Manufakturen waren 2 Jahre lang vollauf beschäftigt gewesen und erfreuten sich eines hohen Lohnes. Da wir an einem Sonntagmorgen ausgingen, so fanden wir fast alle Familien zu Hause. Männer, Weiber und Kinder, einige noch in den Betten, andere beim Frühstück, viele mit der Zubereitung des Mittagessen beschäftigt und die letzten endlich am Schmause. Die meisten Familien haben eine besondere Wohnung. Ein Hausvater, der 18 Schilling die Woche verdient, wohnt nicht leicht mit anderen Familien zusammen. An der Einrichtung der Wohnung kann man fast immer sehen, wie viel Lohn der Arbeiter wöchentlich erhält. Bei 15 Schilling, was ein sehr mäßiger Lohn ist, bedeckt selten ein Teppich den steinernen Fußboden. Nur vor dem Kamin liegt gewöhnlich ein schmaler Lappen. Die Wände sind schmucklos, das ganze Möblement besteht nur aus Tisch, Stuhl und Bett. Bei 20 Schillingen sieht es schon besser aus. Auf den Stühlen liegen Kissen. Der Teppich, eine in England des Klimas wegen durchaus nötige Sache, ist größer. Auf dem Schrank stehen Gläser und Tassen. Und an der Stubendecke hängt vielleicht ein Schinken oder eine Speckseite. Bei Leuten, die 30 Schilling einnehmen, gewahrt man schon einen geregelten Komfort, der sich bis auf kleine Figuren, Tassen und Gläser erstreckt, die das Gesims des Kamines zieren. Hat ein Vater bereits Kinder, die ebenfalls in Fabriken arbeiten und noch bei ihm wohnen, so ist die Summe des wöchentlichen Lohnes natürlich größer. Für Essen und Trinken wird dann besser gesorgt und namentlich am Sonntagmittag etwas Besonderes auf den Tisch gebracht. Bei meinem Besuche fand ich fast überall schönes Weizenbrot zum Frühstück aufgetragen. Für den Mittag Beef, Mutton oder Kalbfleisch und einen Krug Ale. Die Kleider der in den Worsted Mills beschäftigten Mädchen waren damals bei weitem besser als die der deutschen Fabrikarbeiterinnen. Aber ach, all diese kleine Herrlichkeit dauert ja nur, solange der Handel gut geht. Ist es damit zu Ende? Oder brechen gar Krankheiten oder sonst Unglücksfälle über die Arbeiter herein? Da verschwindet bald der Teppich von dem Boden, das Kissen vom Stuhl, der Stuhl selbst und das Bett. Und auf dem Tische sucht man vergebens nach Fleisch und Ale. Tausende wandern ins Armenhaus und die, welche zu stolz sind, sich einschließen zu lassen und Weib und Kinder nicht aufgeben wollen, stehen in Lumpen an den Straßenecken, damit der Reiche über sie spotte. Jawohl, über sie spotte. Denn mehr wie 100 Mal hörte ich die sogenannten respektablen Herren erklären, die Arbeiter verdienten geprügelt zu werden, dass es ihnen während einer Handelskrise nicht besser ginge. Die meisten englischen Fabrikanten, welche nach derbem Profit alle schlechten Zeiten glücklich überstehen, verlangen nämlich auch von ihren Arbeitern, dass sie von 20 oder 30 Schilling ein erkleckliches zurücklegen, um damit den geringen Lohn einer bösen Handelskonjunktur weniger fühlbar zu machen. Der Arbeiter soll nie Fleisch, Brot oder Ale genießen. Er soll wie ein Hund leben, um Handelskonjunkturen zu bestehen. Aber so sind die meisten englischen Handelsaristokraten. Von offenbarer Schinderei kann natürlich nicht die Rede sein. Aber die gesetzlich sanktionierte Scheußlichkeit, jeden Arbeiter als Maschine gebrauchen zu dürfen, ist an der Tagesordnung. Der Durst nach Geld lässt keine menschliche Regung mehr aufkommen. Man sucht, die Fäuste des Arbeiters so billig als möglich zu kaufen und jagt den Kerl zum Tempel hinaus, wenn er nicht länger konveniert. Wir haben ja keine Verpflichtung gegen ihn. So lautet die ewige Entschuldigung. Übrigens sind es nicht allein die schlechten Geschäftszeiten, welche den Arbeiter ruinieren. Nein, er leidet ebenso sehr durch die Willkür seiner Herren und durch die Konkurrenz innerhalb seiner eigenen Klasse, sowie namentlich durch jede neue Erfindung, die man macht, um die Hände des Arbeiters durch Maschinen zu ersetzen. Schlechte Geschäftszeiten bleiben natürlich stets die Hauptursache seines Elends, denn sobald der Warenabsatz stockt und es üble Aussichten für die Zukunft unmöglich machen, eine vielleicht schon zu große Produktion noch weiter auszudehnen, fängt man an, täglich einige Stunden weniger zu arbeiten, was eine Verringerung des Lohnes mit sich bringt, und hört endlich ganz zu arbeiten auf, was dann eben keine andere Folge hat, als dass aller und jeder Lohn aufhört und der Arbeiter geradezu auf die Straße geworfen wird, wo man es seinem Scharfsinn überlässt, sich bis zu Beginn einer günstigen Zeit durchzuschlagen. Durch reine Willkür leidet der Arbeiter insofern, als es dem Fabrikherrn ja ganz frei steht, in seinem Etablissement die lästigsten und infamsten Reglements zu erlassen oder die Löhne selbst in den flotzten Handelszeiten herabzudrücken, sobald er weiß, dass seine Leute aus Mangel an anderweitiger Beschäftigung sich auch unter den billigsten Bedingungen verdingen müssen. Die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst ist der dritte Grund ihres ewigen Unglücks. Es ist schrecklich, wenn man bedenkt, dass Menschen, welche schon von allen Seiten her gedrückt werden, endlich durch die Not gezwungen, auch noch übereinander herfallen müssen, um sich die letzten Brocken aus den Fäusten zu winden. Man hat von dieser Konkurrenz unter den Arbeitern selbst keinen Begriff, wenn man sie nicht mit eigenen Augen sah. Ich erinnere mich noch sehr wohl, dass einst ein Leinengarnspinner seine Preise plötzlich heruntersetzte und dadurch größere Geschäfte zuwege brachte als alle seine Kollegen. Ich konnte nicht begreifen, wie es diesem Menschen möglich war, sein Garn billiger zu verkaufen als jeder andere. Aus Geldnot tat er es nicht, da er ein sehr reicher Mann war. Da ging ich gegen Abend hinaus in die Felder und siehe da, es begegneten mir mehrere hundert Irländer mit Sensen und Hacken auf den Schultern, um nach beendigter Ernte in den Agrikulturdistrikten jetzt in die Fabrikgegenden zu laufen, wo sie sich zu billigeren Löhnen als die bisherigen Arbeiter anboten und natürlich akzeptiert wurden, wenn die alten Arbeiter nicht zu demselben Preise tätig sein wollten. Es war nur zu deutlich, dass jener Leinengarnspinner den ersten Strom dieser unbeschäftigten Leute erhalten hatte, die Löhne verringern, dadurch billiger fabrizieren und mehr verkaufen konnte als jeder andere. Welchen Einfluss die Erfindung einer neuen Maschine auf die Arbeiterwelt hat, kann man sich daraus begreiflich machen, dass zum Beispiel in der West Riding von Yorkshire 30.000 Menschen allein damit beschäftigt sind, mit der Hand Wolle zu kämmen, die also durch Erfindung einer Maschine, welche diesen Dienst versehen könnte, auf der Stelle außer Brot kommen müssen. Ich führe gerade dies als Beispiel an, wenn man eben damit umgeht, ein in Sachsen erfundenes System, Wolle durch Maschinen zu kämmen, durch Engländer vervollkommnen zu lassen, sodass fast kein Zweifel mehr ist, dass jene 30.000 Menschen schon in kurzem dasselbe Schicksal haben werden, was seinerzeit den Arbeitern in Manchester durch die Erfindung der Self-Actors über den Hals kam. Die Arbeiter mögen sich daher drehen und wenden, wie sie wollen. Nach einer kurzen Zeit der Prosperität geraten sie stets wieder in ihr Elend hinein, in ein Elend, welches, wie es nach jeder Handelskrise zum Beispiel der Fall ist, durch häufigere und gefährlichere Krankheiten Tausende in der Blüte des Lebens hinwegrafft. Dieses Leiden der englischen Arbeiter ist so fortdauernd, dass man in jeder Zeitung, die sich überhaupt um solche Sachen kümmert, fast jeden Tag auf ein Drama stößt, was sich in dieser oder jener Grafschaft zugetragen hat. Wenn man nämlich eben glaubt, alles Elend müsse sich durch eine allgemeine Besserung des Wollengeschäftes zum Beispiel verlieren, da geht plötzlich in den Baumwolldistrikten, die vielleicht bisher florierten, derselbe Tanz wieder los, der eben in den Wollbezirken endete. Und so umgekehrt. Und so geht es in allen Branchen. Und so geht es von Jahr zu Jahr und Geschlechter auf Geschlechter gehen zugrunde, um die Wurzeln jenes gewaltigen Baumes zu nähren, auf denen jetzt die Glückseligkeit, vielleicht aber einst auch das Verderben der Reichen wächst. Es ist rührend, wenn man sieht, wie jene den Arbeiterinteressen gewidmeten Zeitungen nie müde werden, die Leiden jeder Stadt, jedes Dorfes ans Licht zu bringen, wie sie nicht verschmähen, die kleinsten Details jener Ereignisse aufzunehmen, welche doch endlich den Arbeiter zum Bewusstsein und den Besitzenden zur Verzweiflung bringen müssen.